Ja, liebe Gemeinde, ich grüße euch ganz recht herzlich von meiner Seite. Mein Name ist Alexander Schwarz und vielleicht kennt mich der ein oder andere noch nicht. Ich bin ab und zu hier zum Predigen, war hier 17 Jahre Pastor in Darmstadt in der FCG und von daher sind die Verbindungen auch immer noch geblieben. Und ich bin eingeladen und kann aber gar nicht so oft, wie ich eingeladen bin. Das gestehe ich hier auch mal. Ja. Ich freue mich dennoch, heute das Wort mit uns teilen zu dürfen und bin gespannt, was der Herr uns in die Herzen hineinspricht. Wir haben schon eine tolle Zeit gehabt miteinander und hier habe ich tatsächlich sonntags noch nie gepredigt. Es war immer in der großen Kapelle, von daher ist manches für mich auch noch ein bisschen ungewohnt, aber das werden wir hinkriegen. Ich habe schon gute Instruktionen. Ja, aber es geht mir ums Wort Gottes heute Morgen ganz besonders, liebe Gemeinde. Und ich denke, jeder von uns kennt entscheidende Punkte in seinem Leben, an Stellen, wo sich etwas stark verändert hat. Und ich habe heute mal Berge und Täler, ich habe das mal noch so genannt, als Titel mitgebracht, weil es ja auch um den guten Hirten geht. Und der gute Hirte, der geht mit uns nicht nur auf die Berge, sondern auch durch die Täler. Und von daher denke ich, da wird das der ein oder andere an Zusammenhang auch immer wieder sichtbar. Grundsätzlich möchte ich uns mal an einen Punkt mitnehmen. Und das nächste Bild zeigt es, da stehen wir gemeinsam am offenen Grab. Wir stehen, und lass uns einfach mal darauf ein, gedanklich, ihr könnt auch die Augen zumachen, wenn ihr wollt, wir stehen dort als achtjähriges Kind. Du stehst am Sarg deines Vaters. Dein Vater war 2 Jahre lang König und nun wurde er durch einen Putsch umgebracht. Was für Gedanken gehen dir da durch den Kopf? Gut, ich ziehe es nicht so lange hin, ich hole euch wieder zurück. Was für Gedanken prägen einen da? Was für ein Start ins Leben ist so etwas? Der eine oder andere hat es schon mitgekriegt, dass es mir um einen König geht. Ich habe auch eine Krone mitgebracht, der hieß Josia. Dem ging es tatsächlich so. Mit 8 Jahren hat er das erlebt, dass er auf einmal die Krone tragen soll. Mit 8 Jahren. Ich muss sagen, so ein junger Mann hat doch die denkbar schlechtesten Voraussetzungen in sein Leben rein, wie man sich vorstellen kann. Also wenn man sagt, naja, der Papa war König, ja, aber wer hielt zu ihm? Er wurde immerhin umgebracht. Also einen Identitätskonflikt wird er auf jeden Fall gehabt haben. Da wird er sich gefragt haben, soll ich die Krone nehmen oder gehe ich lieber auf den Spielplatz? Mit 8 Jahren. Was soll ich tun? König oder bin ich noch Kind? Soll ich davonlaufen oder soll ich den Pflichten nachkommen, die ich haben muss? Der frühe Verlust ist letzten Endes ja auch ein Bindungstrauma. So nennt man das in der Fachsprache. Ich bin kein Fachpsychologe, aber so ein Bindungstrauma. Wer oder was soll jetzt mein Vorbild sein? Auf wen soll ich hören? Emotional ist es doch schwierig. Da hat man nicht die Stabilität, schon zu wissen, was kommt auf mich zu und dann bin ich gewachsen. Angst. Passiert mir jetzt das Gleiche wie meinem Vater? Wie lange darf ich noch leben? Wer führt hier die Stricke hinter meinem Rücken? Misstrauen, Unsicherheit. So all die Dinge werden ihn wohl geprägt haben, so stelle ich mir es vor. Insgesamt sehe ich eine völlige Überforderung für den jungen Kerl auf dem Thron. Politisch wohl kaum fähig in der Lage, so ein Volk zu regieren und zu wissen, was dran ist, was als nächstes kommen soll. Unruhen gab es da eh schon. Korruption im Volk, direkt am Hof sogar. Und dabei soll er keine Schwäche zeigen. Wie soll das gehen? Orientierungslosigkeit in der Loyalität. Ja, zerstörte Werte, löchrige Strukturen. Und letzten Endes die große Frage, soll ich so leben wie mein Vater? Oder was könnte ich anders machen? Auch das ist ja ganz wichtig. Was sollen wir ihm hier raten? Man könnte bestimmt noch viel mehr aufführen, was so einen jungen Menschen alles bewegt. Aber wisst ihr, was ich enorm stark finde, was über seinem Leben am Anfang steht? Und das finden wir in Chronik 34, Vers 1. Da heißt es, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Halleluja. Was für ein Zeugnis über seinem Leben von Josia. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Und er ging auf den Wegen seines Vaters. Sein Vater war doch Amon. In der Bibel steht hier seines Vaters Davids. Ganz genau. Und wich nicht zur Rechten noch zur Linken ab. Wie kommt das denn jetzt? Wieso steht in der Bibel seines Vaters Davids, obwohl er doch Amon als Vater hatte? Das war der, der umgebracht wurde. Ich habe ja gerade vom Putsch gesprochen und ich habe gedacht, damit es uns vielleicht ein bisschen hilft, bringe ich euch mal ein Schaubild mit, bei dem man das ein bisschen nachvollziehen kann. Also hier haben wir den Josia. Das ganze Bild erklärt ist, die gelben Figuren oder die Zeiten, die Hälften, wo sie gelb sind, das sind die Zeiten, in denen die Persönlichkeiten das taten, was dem Herrn gefiel. Und die Schwarzen, die taten das, was dem Herrn missfiel. Also wir sehen hier sehr viel Schwarz. Im Nordreich von Israel, da gab es keinen König, der zu irgendeiner Zeit das tat, was dem Herrn gefiel. Wir sehen hier tatsächlich nur im Reich Juda, im Südreich hier, immer wieder Könige, die zumindest einen Gelbanteil haben oder auch einen relativ großen Gelbanteil. Wenn wir hier den Manasse sehen, das ist der Opa vom Josia, von dem wir jetzt sprechen, der wird immer noch dargestellt über viele Zeiten, wie schlecht er war als König. Von daher hat er hier ein bisschen viel Gelb abgekriegt, nach meinem Empfinden. Aber wer auch immer das gemacht hat, unter Crossload könnt ihr es im Internet finden. Da ist es offen auch zum Verwenden in Gottesdiensten und Predigten. Hier sehen wir also, er hatte nicht viel gute Vorbilder in seinem Leben. Sein Vater mit 2 Jahren Regierungszeit hat den Josia wohl nicht unbedingt besonders hilfreich prägen können. Was soll er tun? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie viele Generationen du noch kennst, aber wenn wir es mal durchzählen, sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atalja gehört nicht dazu, weil das war eine Tochter aus dem Nordreich, aber wieder 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dann ziehen wir 2 ab für die Urgroßväter, also sind es 14 Generationen Urgroßväter, auf die ein Josia zurückblickte und die Taten tat, die er tat. 14. Wer von uns hier kennt noch den 4. Urgroßvater oder kennt eine Geschichte von seinem 4. Urgroßvater? Niemand wohl, gell? Das ist was ganz Besonderes in Israel und ich glaube wahrscheinlich überhaupt auch in der Welt, dass man im Volk so weit zurückzählen kann und weiß, wer sein Vorgänger war. Also wenn ich jetzt durchgehe und meine Vorahnen noch zurückverfolge, dann komme ich bei meinem 4. Urgroßvater auf den Johann. Und das Weiteste, wo es zurückgeht, da würde ich dann hier bei Josaphat landen, beim 9. Urgroßvater, der hieß Christoph, 1617. Dann hört es schon auf. Ich weiß noch seinen Beruf, aber eine Geschichte weiß ich nicht. Von David kennt man fast das ganze Leben. Er, Josia, hat sich an seinem Vater, an seinem geistlichen Vater, der auch schon den Willen tat, der dem Gott gefallen, an dem hat er sich orientiert. An wem orientierst du dich in deinem Leben? Wer ist dein Vorbild? Wenn du an Vorbild denkst, welcher Name, welche Persönlichkeit, welcher Charakter kommt dir in den Sinn und sagst, das ist mein Vorbild. So möchte ich auch leben. Vielleicht hat er manches Mal sich wirklich gefragt, der Josia, ich verstehe jetzt an der Stelle nicht, was passiert. Aber eins möchte ich möchte dir von ganzem Herzen dienen. Und vielleicht bist du in deinem Leben auch an einem Punkt, wo es dir so geht, dass du sagst, gerade verstehe ich nicht viel um mich herum. Aber halte an dem einen fest, wie es Josia gemacht hat, schon mit 8 Jahren, ich möchte Gott dienen. Das ist Priorität für mein Leben. Oder bete um einen guten Berater an deiner Seite, wenn du Fragen hast. Also ich persönlich kann mir das einfach nicht anders vorstellen, als dass Josia gute Leute an seiner Seite haben musste. Die sind aber alle nicht genannt. Wir wissen es nicht. Ich kann mir es nur nicht anders vorstellen, weil in dem Alter, woher soll er wissen, was richtig ist, was dran ist, was er tun soll? Woher hat er die Leidenschaft entwickelt, Gott so zu dienen? Und wie hat sich's ausgedrückt? Und wie können wir heute vielleicht auch darin ein Vorbild sehen? Diese Dinge sind mir wichtig und dafür bete ich nochmal. Herr Jesus, danke, dass du uns dein Herz öffnest, dass du unser Herz öffnest, zu verstehen, was du uns sagen möchtest, dass dein Wort lebendig wird in uns und nicht nur Geschichten von anderen, sondern dass wir erfahren dürfen, dass du eine Geschichte mit uns hast, mit jedem Einzelnen hier. Und sprich durch deinen Geist und berühre uns, dass wir dort, wo wir Fragen haben, von dir Hilfe bekommen. Und dort, wo wir hoffnungslos sind, neue Hoffnung bekommen. Herr, dass es aufsteigen darf, unser Leben zu deiner Ehre und wir dich als Herrn und Heiland annehmen und wir ein Vorbild sein dürfen für andere, wie der König David, für den Josia. Amen. So machen wir einen kleinen Sprung. Also wenn wir jetzt springen zwischen König und Chronik, für die da noch nicht so viel Bibel gelesen haben, da kommt immer wieder eine Parallele vor. Ja, Chronik und Könige bringen die Geschichte von Josia mit verschiedenen Schwerpunkten, aber da finden wir letzten Endes immer wieder Anekdoten oder Erlebnisse, die die Bibel uns berichtet über Josia. So finden wir uns wieder 8 Jahre später, das heißt also, in 2. Chronik 34, Vers 3 heißt es, in seinem 8. Regierungsjahr, also 8 Jahre war er alt, 8 Jahre hat er regiert, dann war er, ihr seid super, ich wusste, als er noch sehr jung war, begann er nach dem Gott seines Vorfahren Davids zu suchen. Also da begann so richtig sein Forschen. Sagt uns die Schrift, da hat ihn was innerlich bewegt. Da wollte er noch mehr wissen, als vielleicht die Kindergeschichten, die er so erzählt bekommen hat von seinem Vater David oder Urgroßvater. Mit 16 Jahren bist du schon ein Sonderling, wenn du so nach Gott fragst. Ich kann mich noch an mein Leben erinnern, ich war mit 16 Jahren am Schraubstock, habe eine Lehre als Mechaniker gemacht und habe immer große Ohren gekriegt, wenn ich die Geschichten von den anderen gehört habe. Vor allem am Wochenende, wenn es bei ihnen um Sex, um Drogen und andere Dinge ging. Hatte ich nicht. Christliches Elternhaus, gläubige Eltern, mit 10 Jahren mein Leben Jesus gegeben, habe danach 6 Jahren so empfunden, was ich alles nicht darf. Was ich alles nicht darf. Mit 16 Jahren habe ich noch nicht die Erkenntnis gehabt, wovor ich alles bewahrt werde. Wovor ich alles bewahrt werde. Habe ich nicht gedacht. Ich habe eher gedacht, oh, haben die das gut, die können alles machen, was sie wollen. Und ich bin so eingeschränkt. Manches Mal empfindet man diesen Schutz, den Gott einem schenkt, nicht als eine Hilfe, sondern als eine Eingrenzung mit Geboten oder Vorschriften. Und viel später darf man erkennen, wow, Herr, preis sei dir dafür, dass ich das hatte. Natürlich bin ich auch ganz schön angeeckt und ich hatte das so, ich hatte einen Koffer auf der einen Seite unten, da waren lauter Aufkleber drin von der Allianz, weil mein Vater war Vertreter von der Allianz, da habe ich viele Aufkleber gehabt und da war alles drin mit Werbung von der Allianz. Und obendrauf, da waren lauter christliche Aufkleber, Wort Gottes und Jesus liebt dich und was man so aus der Flower Power Zeit da noch hatte, ja, war alles zugegleistert. Und wenn man dann so kam, hat es auf die Werkbank getan, aufgeklappt, ob es in der Berufsschule war oder am Arbeitsplatz. Da haben Kollegen immer gesagt, ach Alexander, dreh doch deinen Koffer um. Also an Allianz hat sich keiner gestört. Aber diese Botschaft, was man so im Herzen trägt, das hat immer wieder geärgert. Und das muss man dann aushalten mit 18. Ich habe eine Liebe zu Jesus gehabt und ich habe das dann ausgehalten, aber das war nicht einfach, daran festzuhalten. Etwas gehänselt zu werden und belächelt zu werden, sind dann Sachen, die kommen da einfach mit dazu. Und Josia war 16 Jahre und ich kann mich da einfach gut zurückerinnern, wow, da musst du schon jemand zur Seite haben, der dir hilft. Ich hatte ein Elternhaus, das mir geholfen hat. Ich hatte auch Verwandtschaft, die Pastoren waren, wo ich viel an Prägung erfahren durfte. Und deshalb stelle ich mir das ein bisschen so vor. Das steht jetzt nicht in der Bibel, aber ich nehme euch mal mit rein. Manches Mal möchte man etwas auch so sehen, weil man es so selber erlebt hat. Ich stelle mir das jetzt so vor. Der Josia hatte ja einen Opa. Manasse wurde aus der Gefangenschaft von Babylon, nachdem er dort auf die Knie ging und Gott vor Gott Buße tat für seine schlimmen, schlimmen Sünden, hat Gott so ein Wunder getan, dass er wieder zurückkommen durfte nach Jerusalem. Als veränderter Mensch. Er hat erkannt, dass dieses Götzenzeug, was er getan hat, so schlecht war. Und seine Regierung, die er dort gelebt hat, so schlecht war. Und hat versucht, deshalb auch der gelbe Anteil, noch einige Sachen zu ändern und sein Volk vielleicht nochmal zurückzuholen von dem, wo er selber vorher schlecht geprägt hatte. Und jetzt kommt das, was nicht in der Bibel steht, wie ich mir es vorstelle. Sein Sohn Amon war schon ziemlich zugegleistert. Da kam nicht mehr viel an. Vielleicht hat er seinen Enkel Josia auf den Schoß genommen und hat gesagt, Josia, hör mal zu. Das und das habe ich in der Gefangenschaft erlebt. Mach das anders. Ich habe so viel falsch gemacht. Lebe du ein anderes Leben. Es steht nicht in der Bibel. Aber wisst ihr, wie ich da drauf komme? In meinem Leben war das so, 1984, als meine Oma im Sterben lag, hat sie alle Enkel zu sich gerufen. Und wir standen an ihrem Sterbebett und jeder von uns wurde gesegnet. Ich war der Letzte, weil ich war der Jüngste. Aber das hat mich geprägt, das sehe ich heute noch vor mir. Wie meine Oma die Hand auf mich legt und mich segnet. Und ich sage euch, wenn ihr dazu die Chance habt, in eurer Verwandtschaft, bei euren Freunden, Menschen zu segnen, macht es nicht nur heimlich. Gebt es weiter. Weil es kann eine Erfahrung sein für sie, die sie ihr Leben lang nicht vergessen, so wie mir es geht. Und sie erinnern sich daran und halten fest, Gott hält seine Hand über mir. Es kommt natürlich immer darauf an, was der Einzelne mit dem Segen macht. Natürlich, ist ja okay. Aber ihr habt ein Vorbild gegeben. Und vielleicht, ich weiß es nicht, hat das den Josia sehr stark geprägt. Ich kann mir es vorstellen. Weil irgendetwas prägt uns immer als Menschen, versteht ihr? Und es muss was Gutes an seiner Seite gewesen sein. Von allein kommt der Mensch nicht da drauf. Vielleicht war es auch seine Mutter, wie auch immer. Ich habe euch jetzt mal sowas in meine Gedanken mit reinnehmen lassen, wie ich da drauf komme. Und ich kann es mir gut vorstellen. Möchtest du Gott auch so kennenlernen? Als jemand, der dich hört und der dich sieht, wenn du Fragen hast. Ich habe es ja auch unterschrieben, ein Suchender findet. Gott hat dir verheißen, dass wenn du ihn mit Ernst suchst, dass er sich finden lässt. Er hat sogar verheißen, dass er zu dir kommt und an deine Tür klopft. Nur manchmal hören wir das gar nicht. Wir sind so beschäftigt und klopfen an vielen Ecken in unserem eigenen Haus, dass wir nicht hören, dass jemand davor steht und schon rein will. Vielleicht darf man da zur Ruhe kommen. Ich darf dir sagen, Jesus geht dir schon hinterher, denn er ist der gute Hirte. Und wir haben das gehört heute Morgen in der Lesung, was sein Herz ist. Er lässt sein Leben für dich. Was sollte er dich nicht hören wollen? Das passt gar nicht zusammen. Wenn du Nöte hast, ist er schon auf dem Weg zu dir. Das ist der gute Hirte. Er ist kein Mietling. Der macht es nicht für Geld. Er ist nicht für irgendeinen Ruhm ans Kreuz gegangen, sondern aus Liebe zu dir und zu mir, zu uns Menschen, die es nicht verdient hätten. Lass das ganz neu in dir wachsen und eine Sehnsucht bekommen nach dem, was Gott dir anbietet. Wirklich eine Sehnsucht, ihn neu zu erfahren. Und so gehen wir weiter. In 2. Chronik 34, Vers 4 heißt es dann, mit 20 Jahren fängt Josia an, Juda und Jerusalem zu reinigen von diesen Götzenaltären, den Bildern der Aschera und so weiter. Und da heißt es, unter seiner Aufsicht wurden die Altäre des Gottes Baals niedergerissen. Wenn wir uns daran erinnern, eine Zeit lang davor gab es einen Gideon, der hat es heimlich gemacht. Der hat versucht, dass man nicht rauskriegt, wer das macht. Der hat auch den Auftrag gekriegt, es einzureißen. Sohn Josia mit 20 Jahren versteckt sich nicht, sondern der sagt, macht es und ich stehe hier und ich schaue zu, wie ihr das macht. Der König selber will, dass es hier Änderung gibt. Hammer, oder? Ihr dürft gerne mal Halleluja sagen, also nicht wegen mir, sondern weil es so krass ist, was dieser Josia hier bereit ist zu tun. Der wusste, wenn er sich so stark auf die Seite stellt, dann hat er nur den lebendigen Gott, der ihn bewahren kann vor einem Putsch. Sein Vater hat es nicht hingekriegt. Er ließ die Räuchersäulen, die darauf standen, ließ er in Stücke schlagen. Die geweihten Pfähle und die geschnitzten, gegossenen Standbilder ließ er zu Staub zermahlen und den Staub auf die Gräber der Leute streuen, die diese Machwerke Opfern dargebracht haben. Das heißt, mit 20 Jahren beginnt er aufzuräumen. 20 Jahre und geht so gefährliche Wege. Zu was sind wir heute denn bereit? Ich weiß, es ist eine Herausforderung und ich muss mir da selber an die Nase packen. Das ist keine Anklage, nur zum drüber nachdenken. Wie bereit sind wir, für biblische Werte heute einzustehen? Zum Beispiel, dass Gott Mann und Frau erschaffen hat, dass es das gibt. Das ist heute sehr gefährlich. Eine freie Meinungsäußerung in einer sehr toleranten Kultur, die wir nicht haben. Oder vielleicht mal in der Kultur einzugreifen und die Bundesliga abzuschaffen. Da würden die Marienschwester wohl sagen, das ist doch mir egal, kann sein, weiß ich nicht. Die Polizei würde jubeln und sagen, endlich haben wir weniger Streit. Aber das Volk würde aufbegehren, das seid euch mal sicher. Das geht nicht so einfach. Josia hat tiefgreifende Dinge verändert in der Kultur des Volkes. Das waren nicht nur einfach Sachen, die man mal sagen kann, naja, er war ja König, der konnte das ja. Da hat er letzten Endes mit ganz viel Mut und Courage vorgehen müssen, um diese Dinge umzusetzen. Wir lesen das so und denken, ach, das ist ja schön, dass wir endlich mal über einen König lesen, der es gut macht. Es war permanent sein Leben aufs Spiel gesetzt. Es war permanent Schwierigkeiten in dem Volk da, das werden wir gleich noch sehen, auch warum und wie, dass das keine einfache Sache war, was er gemacht hat. Mit 20 Jahren. Es kostet so viel Mut, sich an Gottes Wort festzuhalten, Orientierung zu haben und sich dazuzustellen und es bekennen. Das gefällt dem Mainstream nicht. Es hat damals dem Volk nicht gefallen, das gefällt heute der Gesellschaft nicht. Das ist so, aber das hat uns Jesus auch schon verheißen. Das muss uns nicht wundern. Aber es ist trotzdem mal wichtig zu sehen, wer das getan oder wer das tut, der hat Mut für Gott. Wenn wir mal, gerade haben wir ein paar englische Strophen gesungen im Lobpreis. Was heißt denn Götze auf Englisch? Idols. Idol. Ganz einfach, Idol. Der Fußballstar, der Rockstar, ob das Musik, Sport ist oder lass es dir was anderes sein, Kunst oder sonst was. So dieses Idol, das man sich heute bildet und baut. Das Poster, das im Zimmer hängt. Keine Ahnung. Früher hat man das als Jugendlicher noch. Da hat man nicht nur auf ein Handy geguckt, weil es das noch nicht gab. Da hat man sich die Poster dann im Zimmer hingeklebt. Vielleicht ein Auto. Heute wäre es ein Elektroauto, keine Ahnung. Das würde ich jetzt nicht machen, aber wie auch immer. So, die Idole, das, wo man drauf hinarbeitet, mit Zeit, Geld und Kraft. Sagt, wenn wir es übersetzen aus dem Englischen, Götze. Götzen. Dinge, die nicht Gott die Ehre geben. Und was ist in unserem Leben an der Stelle, wo eigentlich Gott sein möchte oder vielleicht sollte? Und wir verdrängen sie immer wieder, weil was anderes uns wichtiger wird. Freunde, eine Clique, Karriere, Finanzen, Freiheit, könnte sogar auch so ein Missionstrip sein im Namen des Herrn. Unter dem Deckmantel, aber eigentlich nur, weil man gerne reist. Ich bin jetzt mal ein bisschen spitz, tut mir leid, aber das muss mal sein, so zwischendurch. Auch das kann sein. Ruhiges, bequemes Leben. Wie viele höre ich, auch von meinen Kollegen, ich möchte ein ruhiges, bequemes Leben. Ich war in der Nachfolge Jesu ist uns das gar nicht verheißen. Das gibt es da gar nicht. Wer als Christ das als Ziel hat, ist schon im falschen Eidol unterwegs. Er hat sich einen falschen Götzen gemacht. Jesus hat immer gesagt, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Und das Kreuz ist nicht leicht. Auch wenn es bei ihm sanft wird, aber nur bei ihm. Bequemes Leben, Hobbys, was auch immer. Was steht an dem Platz, wo gerne Gott stehen möchte? Und jetzt kommen wir zu einer ganz wichtigen Phase in seinem Leben. Ich muss ein bisschen durch sein Leben hasten, weil in einer halben Stunde 39 Jahre sind echt eine Herausforderung. So, mit 26 Jahren, also im 18. Regierungsjahr, fiel Josia auf, dass der Tempel ziemlich runtergekommen war und hat gesagt, hier müssen wir es ändern. Also das Haus des Herrn kann doch nicht so dastehen mit Rissen und Löchern. Und so ließ er ihn letzten Endes neu errichten. Das, was er auf der einen Seite eingerissen hat, Götzen und die schlechte Kultur, muss man auf der anderen Seite auch aufbauen, nämlich den Tempel zur Ehre Gottes. Ist in deinem Leben auch so. Wenn du anfängst, Dinge rauszureißen, weil sie Gott nicht ehren, dann fang an, sie zu füllen mit dem, was Gott ehrt, sonst kommt ganz schnell das Alte wieder rein. Es ist so. Ob das Gewohnheiten sind, Gedanken oder andere Dinge. Und so macht es Josia auch. Richtig klasse, dass er sagt, das eine reißt er ein, aber er baut gleichzeitig auch die geistliche Seite wieder auf. Den Tempel lässt er errichten. Während der Arbeiten macht dann der Hohepriester Hilkia eine unglaubliche Entdeckung. Und zwar, er findet Schriften. Cool. Er findet Schriften. Was macht er mit den Schriften? Er nimmt die, legt die mal zur Seite und dann kommt der Schreiber vorbei und dann denkt er, naja gut, also vielleicht war es in der Ritze, keine Ahnung, wo er das dann gefunden hat. Und dann kommt der Schreiber Schafan vorbei. Und dann sagt der Hohepriester zum Schafan, dem Schreiber, hier haben wir was gefunden. Schafan nimmt es und liest sich das durch und sagt, oh, das könnte man mal mitnehmen zu Josia. Und dann hat er den nächsten Arbeitstermin, also stellt sich vor, wie so ein Meeting heißt es ja heute, gell? So ein Arbeitstermin. Und dann kommt dann Schafan an mit seiner Liste und sagt, ja, also Josia, der Mörtel und die Fenster sind jetzt ausgebessert, die Sandsäcke, die Lieferung, die müsste morgen ungefähr einkommen. Das Holz wurde schon geliefert, ja, aus Syrien. Dann die Arbeiter fordern nach mehr Lohn, was soll ich denn da machen? Und dann wird also eins nach dem anderen alles abgehakt, ja. Und dann sind sie durch, ein Gerüst muss noch erweitert werden, wir kommen jetzt in den oberen Stockbereich und so weiter. Und dann abgehakt und dann sind wir fertig. Da haben wir noch was. Und Josia sagt dann, wie, wir haben noch was? Ja, da wurden Schriften gefunden. Schriften? Ja, lies mal vor. Und dann liest er vor und kriegt vorgelesen das Wort Gottes. Und er kriegt es vorgelesen und Josia erkannte, was das bedeutet. Und in seinem Herzen zerreißt er seine Kleider und sagt, wir sind sündig. Das war bei ihm nicht mehr auf der untersten Kategorie von seiner Liste. Das wurde zur ersten Kategorie hochgehoben. Er hat die Leute zusammengerufen. Alle, die im Volk irgendwas zu sagen hatten, mussten anrücken und sagen, wie sieht es aus? Wie läuft es? Wenn das Gericht ist, hier steht, Gottes Zorn ist groß, weil unsere Vorfahren nicht auf seine Worte gehört haben. Was sollen wir tun? Der Hohepriester, die anderen, keine Ahnung, ja, was machen wir jetzt? Und dann gab es eine Prophetin im Volk. Interessant, die Hulda. Zu der sind sie dann gegangen und haben gefragt, wie sieht's aus mit dem Wort Gottes? Stimmt es? Kommt es so? Ist doch erschreckend, wenn die geistlichen Oberhäupter mit dem Wort Gottes nichts anfangen können, wenn sie nicht wissen, was kommt. Wer hat sie denn leiten können in der Zeit? Wer hätte an der Stelle ihnen den Weg und Richtung geben können im Geistlichen? Jesus nennt es einmal, wenn Blinde Blinden führen. Es war niemand da. Und so, solche Voraussetzungen hatte Josia gehabt. Und er hat den Weg gefunden, weil nur eins in seinem Herzen war, ich möchte Gott dienen. Nur so hat er diesen Weg finden können. Und dann heißt es, warum soll das Gericht Josia nicht treffen? Und da sagt die Hulda dann auch deutlich zu ihm, weil du im Herzen betroffen bist und dich vor Gott gedemütigt hast, als du seine Worte hörtest gegen diesen Ort und seine Bewohner und dich vor mir hast und vor mir geweint hast, so habe ich dich auch erhöht, spricht der Herr. Siehe, ich will dich versammeln zu deinen Vätern, dass du mit Frieden in dein Grab kommst und deine Augen nicht sehen all das Unheil. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, warum hat nicht schon der hohe Priester sein Gewand zerrissen? Warum haben nicht die am Anfang schon, die da drin gelesen haben, gesagt, was sollen wir tun? Warum hat es so lange gedauert? Gott sieht auch dich. Er sieht dich, wenn du in deinem Herzen zerbrochen bist, wenn du Veränderung möchtest. Er hat den Josia gesehen unter all diesem Götzenzeug. Und wir sehen, wenn wir weiterlesen, heißt es dann, er ließ alle Götzen aus dem Tempel entfernen. Das ist Kapitel 23, Vers 4, auch die Götzenpriester wurden abgesetzt. Der Tempel wurde dann gereinigt. Und du hast gedacht, wie, der hat doch schon mit 18, mit 20 hat er doch schon gereinigt. Jetzt ist er 26 und ist immer noch am Reinigen. Also muss ich vorstellen, in Israel muss man ja über die Götzen überall gestolpert sein, so viele, wie es da gab. Man konnte ja gar nicht hingucken, ohne die zu sehen. Wenn man Jahre braucht, um das alles auszuräumen, selbst im Tempel zu der Zeit, war wieder Götzendienst auszuräumen. Und wisst ihr, wir brauchen gar nicht mit Fingern woanders hinzeigen. Wenn wir auf unser eigenes Leben schauen, dann sehen wir ganz schnell, wie solche Dinge bei uns persönlich auch vorkommen. Wie wir immer wieder herausgefordert sind, hier auszuräumen, was Gott nicht ehrt. Um das geht es auch Gott heute, für dich und für mich. Da geht es nicht nur um eine Geschichte von anderen zu lesen, sondern dass wir unsere Geschichte mit Gott gut leben, so wie es ihm gefällt. So heißt es auch 1. Korinther 6, Vers 19 und Vers 20. Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Ist euch nicht klar, dass ihr euch nicht mehr selbst gehört? Versteht ihr? Wir haben selber einen Tempel, den wir reinigen, erneuern und aufbauen müssen, wenn es da Risse gibt und Dinge nicht mehr so sind, wie es sein sollte. Und ihr wisst und kennt mich auch, war ja schon ein paar Mal da zum Predigen, mir ist es sehr wichtig, dass man nicht über Leuten in der Bibel urteilt und denkt, ach, guck mal, der schwacher Glaube, Petrus oder was auch immer, weil ich denke, in der Herausforderung sind wir oft weit weg von dem großen Glauben, den wir in der Bibel bei Versagern entdecken. Mal nur so eine These. Wir sind verantwortlich für unseren Tempel, dass wir dort Gott wohnen lassen und letzten Endes auch die eigenen vier Wände reinigen von Götzendienst. Ich habe das an der Stelle schon mal in einer anderen Gemeinde gesagt gehabt und dann wurde ich da ziemlich angegangen, weil ich von Buddha-Figuren und so weiter gesprochen habe. Und dann dachte ich, das ist doch Kultur, Alexander. Ja, für mich steckt dahinter mehr als nur Kultur oder auch als Kunst oder wie auch immer man das verkaufen möchte. Frag doch einfach den Herrn, was ihm gefällt. Und frag dich selber mal, warum steht an der Stelle nicht ein Bibelvers? Das würde jedem auf jeden Fall mehr sagen und mitgeben, der dran vorbeiläuft und es sieht als irgendeine Figur. Ob dick oder dünn, ist egal. So, Josia steht an der Stelle als Kontrast zum Volk. Und wir müssen uns fragen, auf welcher Seite stehen wir denn? Das Volk war in vielen Bereichen auch Ja-Ja-Ja-Sager und haben es mitgemacht. Aber sobald Josia weg war, lief alles wieder im Alten. Die Kultur im Herzen, dieses wirkliche Neuwerden, ist nicht nur ein äußeres Tun. Wir wissen nicht von jedem Einzelnen, der hier ist, was seine Motivation ist. Ist es die Josia-Motivation, weil jemand Gott mit Ernst sucht und seinen Willen tun will? Oder vielleicht einfach nur eine Volkmotivation zu sagen, ja, Sonntagmorgens gehen wir in Gottesdienst, okay, ich komme auch mit, schaden kann es nicht. Aber das Brennen im Herzen, die Sehnsucht, Jesus zu erleben, fehlt. Wenn du es nicht hast, ich würde dir wünschen, lass es dir schenken. Wenn du betest zu ihm, ich verspreche dir, so wahr ich hier stehe, er schenkt es dir. Weil die Sehnsucht im Herzen, ihn mehr zu erfahren und kennenlernen zu wollen, das ist seine Sehnsucht für dich. Er hat dich gemacht, um mit dir Gemeinschaft zu haben. Nicht um Kirchenbänke zu füllen, sondern dir zu begegnen, im Abendmahl, durch sein Wort, hier genauso wie im Alltag. Das ist das. Und wir sehen hier auch, ich glaube, ich muss mich beeilen, wir sehen hier auch David, der den großen, großen Wunsch hatte, sein Vater, sein Geistlicher, einen Tempel zu bauen, hat schon gesagt in Psalm 51, Schlachtopfer willst du nicht. Ich würde sie dir geben. An Brandopfern hast du keinen Gefallen. Das Opfer, das dir gefällt, ist ein zerbrochener Geist, ein zerknirschtes, reumütiges Herz willst du Gott nicht ablehnen. Und das Geheimnis gebe ich dir gerne mit. Wenn du mit dem Herz zu Gott kommst, wird er dich niemals ablehnen. Niemals. Ein David, der Ehebruch getan hat, gemordet hat, hat es geschrieben und hat es erfahren. Und er wusste, diese ganze Sachen, die er im Tempel Gott gerne bringen wollte, ist bei weitem nichts wert, wenn das Herz nicht stimmt. Das sind keine neutestamentlichen, das sind alttestamentliche Worte. Und ich finde es so stark, dass es ein David damals schon so auch zum Ausdruck gebracht hat, wie wichtig es ist. Ich springe jetzt ganz zum Schluss. Warum auch immer Josia stirbt, kann ich mit euch jetzt nicht mehr so durchgehen. Aber ich möchte euch nochmal an ein Grab mitnehmen. Wir sehen das gleiche Bild. Dieses Mal aber mit der Frage, was soll denn über meinem Leben stehen? Was möchtest du denn, dass an deiner Beerdigung über dich gesagt wird? Und es auch mit dem Leben übereinstimmt. Also ich war ja schon auf verschiedenen Beerdigungen, wo manches Mal das, was da gesagt wurde, nicht so ganz zum Leben übereinstimmte. Ich habe selber die Erfahrung auch gemacht als Pastor, dass ich eine Beerdigung gehalten habe in der Gemeinde und dann kam nach der Beerdigung ein Sohn von der Frau auf mich zu und sagte zu mir, du hast sie ja gar nicht gekannt. Den Lebenslauf habe ich aber mit den anderen Kindern von der Frau gemacht, die mir das alles gesagt und bestätigt haben. So gab es wohl innerhalb der Kinder unterschiedliche Wahrnehmungen von dem Leben der Mutter. Wie auch immer, was möchtest du, dass über dich gesagt wird? An dem muss man heute arbeiten. Das hilft nichts irgendwann am Ende. Ja, dann wird man ja schon über vieles anderes reden können. Aber wir können alle heute, wenn wir uns Gott hingeben, sagen, das Ziel, ihm zu begegnen, das ist meine Priorität gewesen. Und da ist egal, wie alt man ist, ob jung oder alt. So wie es bei Josia war. Er hat am Anfang seines Lebens schon dieses Zeugnis gehabt. Vor Josia gab es keinen König wie er, heißt es. Und nach ihm auch nicht. Keiner hatte Gott so ernsthaft, so ehrlich und mit ganzem Herzen gesucht wie er. Er richtete sein Leben vollständig nach Gottes Wort aus. Das ist das, was ich mir wünsche, dass es hängen bleibt für uns. Nicht, dass du ein König werden musst, sondern dass das Herz sich ganz nach Gott ausstreckt, nach ihm. Und über deinem Leben nachher stehen darf, sein Herzensanliegen war der Ruhm Jesu, der Ruhm Gottes, der Ruhm des Allmächtigen. Das Ziel, ihn zu verherrlichen und ihm alles zu geben, das macht dein Leben reich. Amen.